Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch bitte mit mir mal auf Titus Kapitel 1. Titusbrief. Das erste Kapitel. Ersten vier Verse zunächst. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach dem Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. So beginnt Paulus seinen Brief, einen sehr persönlichen Brief an Titus. Titus war ein Pastor, ein Gemeindeleiter, ein Gemeindehirte. Und er schreibt ihn hier konkret, was Paulus im Blick hat für ihn, im Blick auf seine Aufgabe als Hirte. Jetzt weiß ich nicht, ich habe gerade in der Vorbereitung zu Teil 3 nochmal darüber nachgedacht. Es könnte jemand hier sein und denken, im Blick auf Gemeindeleitung, Gemeindehirte sein, dass es vielleicht doch besser wäre, so das in internen Gesprächen oder internen Seminaren mal zu behandeln, also mit denen, die es dann betrifft, die sich mit Leiterschaftsfragen gerne beschäftigen. Aber warum Brief an Titus hier an einem Sonntagmorgen? Vielleicht die Frage, warum nimmst du so ein Thema nicht mit in ein Klausurwochenende für Leiter, wo ihr so unter euch seid? Ich möchte euch den Grund nennen. Wir besprechen dieses Thema auch an Sonntagen, weil dieser Brief mittlerweile nicht mehr nur ein persönlicher ist, sondern öffentlich. Er befindet sich in eurer Bibel. Wir können ihn alle lesen. Und sollen alle gemeinsam darüber nachdenken, was Paulus damals diesem Titus in seiner Verantwortung weitergegeben hat. Die meisten Briefe im Neuen Testament waren öffentliche Briefe, die sollten öffentlich vorgelesen werden. Das seht ihr schon in den Sendschreiben, wo Jesus an die Gemeinden schreibt. Und andere Briefe des Neuen Testaments waren auch nicht nur Rundschreiben, so sehr allgemein, sondern sehr konkret immer in die Situation von einer Gemeinde hineingesprochen, also Korinth, Philippi, Kolosse, Galater und so weiter. Das heißt, jede Gemeinde brauchte konkret für ihre Situation Hilfestellung, Korrektur, Ermahnung, Ermutigung. Und deswegen wurden diese Briefe auch öffentlich vorgelesen in den Gemeinden. Worauf ich hinaus will ist, wir alle, du und ich, haben die ganze Offenbarung Gottes jetzt vor uns liegen. Das, was Gott sagen wollte, ist uns gegeben. Dass wir alle gemeinsam im Glauben wachsen. Und wir sollen, wie Paulus es damals auch getan hat, den ganzen Ratschluss Gottes weitergeben. Und dazu gehört nun mal auch, wie Gott die Leitung seiner Gemeinde aufbauen will. Das wird nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen unter irgendwelchen Leuten abgehandelt, sondern dass die Gemeinde mit involviert. Und das ist ja auch unsere konkrete Situation im Moment als KFB. Und da können wir in der Schrift eine gewisse Dynamik mitverfolgen, etwas, womit die Gemeinden auch zu kämpfen hatten, aber nicht nur die Gemeinden, sondern gerade auch deren Leiter, deren Älteste. Titus war auf Kreta. Da hat ihn Paulus zurückgelassen. Und da finden wir jetzt in dem Brief, was wir jetzt gleich weiterlesen werden, eine solche dynamische Gemeindesituation. Da wollen wir hineinschauen. Die gab es auf Kreta. Da war einiges zu tun und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Im Titusbrief erkennen wir diese Dynamik, Und diese potenziellen Probleme, die immer wieder im Hintergrund auch mitgeschwungen sind, wo Paulus sagt, kümmere dich drum. Und das sehen wir daran, was Paulus an Titus, einem sehr jungen Gemeindeleiter, schreibt. Ihm sagt er, und jetzt lesen wir weiter, ab Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Deswegen ließ ich dich auf Kreta zurück, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Können wir das mal ein bisschen auf den Sacken lassen? Wie, ist etwas nicht in Ordnung, Reich Gottes, einfach so, nur weil Christen zusammen sind? Scheinbar nicht. Titus wurde auf Kreta zurückgelassen, um Dinge in den Gemeinden in Ordnung zu bringen, um alles in eine gottverherrlichende Richtung zu lenken. Deswegen lasse ich dich zurück, Titus. Kümmer dich darum. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, weil wir auch als KFB in einem Prozess sind, als Gemeinde, wo wir einiges in Ordnung bringen müssen, worauf müssen wir als erstes achten? Was ist das Erste, womit wir uns beschäftigen sollen? Paulus schreibt es in Titus 1. Genau das lest ihr hier. Das möchte ich mit euch heute ein bisschen näher anschauen. Ich denke, Gott spricht dort auch in unsere Situation, in unsere Gemeindedynamik. Lesen wir, was Paulus dem Titus weiterschreibt. Ich lese bis Ende Kapitel 1. Also nochmal, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinnen nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreta sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Jesus, ich bitte dich sehr, dass du uns als Gemeinde mit hineinnimmst in das, was du hier festgehalten hast, was Paulus damals Titus schrieb, dass wir davon lernen und deine Ordnung für deine Gemeinde verstehen. Amen. Bevor wir in diesen Text näher einsteigen, ihr habt das ja eben gehört, wie können wir kurz zusammenfassen, was hier gesagt worden ist? Ich denke, wir können es so zusammenfassen. Das Erste, was man in einer Gemeinde sicherstellen muss, ist, wer in dieser Gemeinde den größten Einfluss hat. Also nochmal, um das zusammenzufassen, was wir eben gehört haben, könnte man sagen, die Leute, die den richtigen Einfluss ausüben, denen gib mehr Einfluss. Mach sie zu Ältesten. Diejenigen, die keinen guten Einfluss ausüben, also Schwätzer, denen nimm den Einfluss. Paulus sagt hier wortwörtlich, stopf ihnen den Mund. Die einen sollen mehr reden, mehr Freiheit bekommen und die anderen sollen eingeschränkt werden. Zusammenfassend das, glaube ich, was wir gerade gelesen haben. Also die Frage, von wem die Gemeinde geleitet und angeführt wird, ist die entscheidende Frage für die Zukunft auch dieser Ortsgemeinde. Deswegen lassen wir uns viel Zeit, um darüber gemeinsam nachzudenken. Deswegen haben wir diese Serie gerade jetzt und wir haben sie für uns alle. Das ist das Erste, was eine Gemeinde sicherstellen muss, die Ältesten der Gemeinde. Ich will mich nochmal erinnern, vorbereitend, wir hatten bereits Teil 1, die Einheit der Gemeinde, die Gemeinschaft in der Gemeinde, Teil 2, den Blick auf den guten Hirten und nun Teil 3, Blick auf die Ältesten der Gemeinde. Und heute das Thema, die Aufgaben der Ältesten eines Gemeindehirten. Wir betrachten noch weitere Themen, kommen noch bis November, sind wir, glaube ich, in dieser Serie dran. Warum diese Predigten? Erstens, wir brauchen Älteste. Ihr wisst, wir haben zurzeit keinen einzigen Ältesten. Und es ist, wie Paulus es hier, Titus sagt, es gehört zur Ordnung der Gemeinde. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen das in Ordnung bringen. Wir sind dabei. Zweitens, wir müssen gemeinsam von der Schrift her erkennen, welche Rolle oder Position diese Ältesten dann haben in dieser heilsgeschichtlichen Gemeindezeit. Sie sind die Nachfolger der Apostel. So das Thema am letzten Sonntag. Das ist eine hohe Verantwortung. Wie sieht die aus? Und warum kann man da nicht jeden X-Beliebigen einfach dazu nehmen? Drittens, was wir tiefgehend biblisch uns überlegen müssen, wen wir zu diesem Amt berufen. Dazu müssen wir die Qualifikation eines Ältesten kennen. Sonst geht es nicht, oder? Viertens, ganz ehrlich, ich predige deshalb, damit hier in unserer Mitte solche Männer aufstehen, die das sind, was wir gerade gelesen haben. Männer, die selbst von sich aus bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Auf die du gar nicht zugehen musst und sagen, hey, ich würde das gern machen. Aber was sind die Voraussetzungen für diese Männer? Wie klären wir das? Fünftens, wir haben diese Predigtserie, damit wir als Gemeinde ein biblisches Gespür dafür haben, wer Ältester sein soll und wer besser nicht. Dass wenn wir Ältesten berufen, dass die Gemeinde wirklich einen biblischen Sinn dafür entwickelt, wer dafür geeignet ist. Also wir zusammen. Könnt ihr es nachvollziehen? Auch die Wichtigkeit dieses Themas. Gehen wir es an. Schauen wir in den Brief an Titus. Zuerst, und das können wir sehr kurz halten, das hatten wir letzten Sonntag schon mal andeutungsweise, die Bezeichnung der Ältesten. Und diese Bezeichnung der Ältesten haben indirekt ja was mit ihrer Aufgabe zu tun. Deswegen möchte ich es nochmal erwähnen. Diese verschiedenen Begrifflichkeiten des Neuen Testaments haben wir letzte Woche gesehen. Älteste, Hirte, Pastor, Lehrer, Aufseher haben wir darüber gesprochen. Und wir glauben hier, dass all diese Begrifflichkeiten ein und dasselbe Amt bezeichnen. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das sehen wir auch im Neuen Testament. Das sehen wir auch in diesem Text. Schau mal in Vers 5. Spricht Paulus von Ältesten. Und in Vers 7 auf einmal sagt er einfach so, Aufseher. Ohne groß erklären, ältester Aufseher, ein Bereich. Denn der Aufseher muss untadelig sein. Das heißt, dieselbe Person, ältester, Presbyteros im Griechischen, wird jetzt hier Aufseher genannt. Griechisch steht hier Episkopos. Da leitet sich by the way auch das Wort Bischof ab. Und jetzt haben wir in der Kirchengeschichte alles komplizierter gemacht, was Leitung der Gemeinde betrifft. Da gab es nämlich zuerst Älteste und dann gab es Bischöfe. Und die Bischöfe waren dann auf einmal über die Ältesten. Auf einmal hast du da eine Hierarchie drin, die war so nicht gedacht. Und dann irgendwann war der Papst da, der nochmal über allen steht. Das finden wir nicht in der Schrift. Das finden wir nicht in der Schrift. Wir sehen vielmehr hier, dass die Aufseher und die Ältesten die gleichen Personen sind. Als Nachfolger der Apostel. Punkt. Es ist sehr kompliziert geworden. Warum mehrere Bezeichnungen? Einfach, weil diese verschiedenen Bezeichnungen verschiedene Aufgaben des gleichen Amtes betonen. Ich rufe das nochmal in Erinnerung. Der Begriff Hirte betont, dass da jemand ist, der sich um die Gläubigen kümmert, sie versorgt, leitet, schützt. Der Begriff Aufseher, die Bezeichnung betont, dass da Männer sind, die den Überblick über die gesamte Gemeinde haben. Also nicht nur auf einzelne Schafe, sondern die ganze Gemeinde sehen. Mit allem, was dazugehört. Dass sie Älteste genannt werden, hat nicht in erster Linie mit ihrem Alter zu tun, sondern mit geistlicher Reife. Es sollen reife Männer sein, keine Newcomer. Also wenn das nur das Alter bezeichnen würde, dann, was ist zum Beispiel mit Timotheus, mit Titus? Das waren junge Männer. Oder denkt an Charles Spurgeon. Wisst ihr, wie alt er war, als er Pastor wurde? Das hat mich geschockt. 17 Jahre. George Whitfield, ein großer Evangelist, 22 Jahre. Also ich hänge noch ein bisschen an dieser Charlie Kirk letzte Woche, der ermordet wurde, 31 Jahre. Also nochmal, es ist nicht primär das Alter, also, sondern die Reife. Halten wir das fest. Ich glaube, ihr könnt euch dem anschließen. Es gibt ein Amt, das der Herr nach seinen Aposteln dazu bestimmt hat, um seine Ortsgemeinde zu leiten. Und die Bibel verwendet dafür einfach unterschiedliche Bezeichnungen. Es ist nichts Kompliziertes. Wir haben es kirchengeschichtlich kompliziert gemacht. Okay? Also damit sind die Gemeindehirten nicht einfach eine Option oder ein guter Vorschlag des Neuen Testaments, sondern es ist eine Vorgabe. Eine Vorgabe, das sehen wir auch in der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie ihn aber in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten. Das war das Normale, das war die Ordnung Gottes. Und das sehen wir hier auch in Titus 1, 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Das ist keine Option. Und das sehen wir auch in 1. Timotheus 3, 1. Das ist nochmal so eine Liste. Und sogar in der Apostelgeschichte, wo in Jerusalem, obwohl da die 12 Apostel waren, also die 12 Apostel, wie heißt in Apostelgeschichte 15, Vers 4? Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und den Aposteln und den Ältesten aufgenommen. Also die Apostel und die Ältesten von Jerusalem versammelten sich. Die Apostel haben als ihre Nachfolger nicht einfach weitere Apostel eingesetzt, sondern Älteste. Die Zeit der Apostel war vorbei. Also, die Apostel haben als ihre Nachfolger Älteste in Jerusalem eingesetzt. Es ist ein biblisches Gebot und wo das nicht ist in Gemeinden, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und hier haben wir, by the way, noch was, was wir letzten Sonntag nicht erwähnt haben. Das Wort Älteste wird in der Schrift immer im Plural verwendet. Immer in der Mehrzahl. Immer in der Mehrzahl. Das heißt, wir glauben nicht an das Amt eines einzigen Pastors, der das Sagen hat. Wir können darüber noch sprechen, wie die Definition vom Pastor ist, können wir machen. Aber bei uns geht es darum, Älteste. Also mal mindestens zwei. Also immer noch kein Kreis, oder? Das ist eine Linie. Also mindestens mal drei. Das wäre schon hilfreicher. Also müssen wir drüber sprechen und nachdenken. Also lass uns nochmal konkret für unsere Situation sagen, in unsere Lage auch hineinsprechen. Wir haben zurzeit keine Gemeindeleitung, wir haben eine Übergangsleitung. Das macht der Kai großartig und der Elian. Und ich bin auch mit drin. Also wir drei. Aber mehr so das, was den Rahmen jetzt war, mit dem Umzug und all das. Aber wir haben keine Ältesten. Ich bin auch kein Ältester. Ich predige hier, aber ich bin kein Ältester. Ich habe eigentlich nur die Aufgabe zu predigen. Und wie wichtig ist das, was Paulus hier dem Titus sagt? Setze Ältesten ein. Stell dir vor, wir würden wirklich auch als Gemeinde wachsen, zahlenmäßig, äußerlich, und hätten diese Grundordnung nicht. Dann hinken wir dem Wachstum hinterher. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir uns da auch zwar Zeit lassen, aber es auch wirklich jetzt angehen wollen. Paulus sagt, die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil am fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch. Hände auflegen war nicht im Sinne von mal kurz beten, ich bete mal für dich, ich lege dir die Hände auf, sondern Hände auflegen bedeutet Einsetzung in ein Amt. Das ist, bedeutet Hände auflegen. Also lieber langsam in die richtige Richtung, als hektisch irgendjemand einsetzen. Sei vorsichtig, sagt Paulus. Und vorsichtig sein bedeutet, dass wir hier eine Balance halten wollen als Gemeinde, indem wir wirklich aktiv werden, danach streben, dass hier Männer eingesetzt werden in diesen Dienst. Männer erkannt werden. Punkt 2. Ich möchte über die Qualifikation von Ältesten mit euch hauptsächlich nachdenken. Lasst uns das nochmal lesen. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also ihr seht, die Voraussetzung für den Ältesten ist nicht, oh, der soll ganz okay sein. Schaut mal, dass er Jesus lieb hat. Oder toller Moderator oder Redner. Oder guck mal, ist ein großartiger Spender. Das ist alles nicht hier vorgegeben. Hier sind konkrete und erkennbare Voraussetzungen für Älteste. Und wenn wir das in einem Satz zusammenfassen wollen und formulieren wollen, es sollen reife, männliche Christen sein, mit der Fähigkeit, das Wort zu lehren. Das ist der Satz. Es sollen reife, männliche Christen sein, mit der Fähigkeit, das Wort zu lehren. Ihr seht, hier im Text ist die Betonung zu 95% auf was? Charakter. Charakter. Also genau genommen gibt es nur eine einzige Fähigkeit, eine einzige Gabe, die sie mitbringen müssen. Der Rest ist alles Charakter. Ich möchte für uns alle hier, wenn wir diese Eigenschaften lesen, es nochmal betonen. Das sind keine besonderen Eigenschaften, nach denen nur Älteste streben sollen. Wer sagt denn sowas? Kein Christ sollte Weinsäufer sein, oder? Kein Christ sollte ein Schläger sein. Jeder Christ soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Kein Christ sollte dem Geld nachjagen und Reichtum zum Lebensthema haben. Keiner von uns. Also wie können wir das hier verstehen? Wir können es so sagen, alle Christen sind berufen danach zu streben, aber Älteste müssen dies in ihrem Leben vorweisen können, wenn sie diese Verantwortung übernehmen, als Gemeindehirte zu dienen. Das muss sehr erkennbar sein. Sie müssen diese Eigenschaften erlangt haben. Okay, ich möchte euch kurz diese Eigenschaften durchgehen. Das erste, untadelig. Damit ist nicht sündlos gemeint. Dann können wir es gleich vergessen. Sondern, dass die Person keine offenkundigen charakterlichen Mängel hat, keine berechtigten Vorwürfe stehen da noch im Raum. Ist damit gemeint, untadelig. Und ich kann euch sagen, das kann sehr schnell kippen, in einer Gemeinde, wenn Vorwürfe im Raum stehen. Das holst du nicht mehr ein. Aber das müsst ihr von einem Ältesten erwarten oder sehen. Wenn da irgendwelche Bedenken sind, wenn irgendwas im Raum steht, wo ihr sagt, aber hier an der Stelle, müsst ihr es klären. Das zweite, Mann einer Frau. Nochmal, das bedeutet nicht, dass er verheiratet sein muss, sondern es steht hier, zunächst mal, er soll ein Mann sein, und B, der Mann einer Frau, wortwörtlich übersetzt, heißt es hier, eine Frau Mann sein. Eine Frau Mann sein. Paulus betont, dass dieser Mann wirklich seiner eigenen Frau zutiefst ergeben sein soll und keiner anderen. Dann, er soll bei einigen, von euch steht vielleicht gläubige Kinder haben, weiß nicht, was ihr für eine Übersetzung habt, die nicht zügellos leben. Das griechische Wort hier, Pistis, kann sowohl gläubig als auch treu bedeuten. Wenn wir jetzt diesen zweiten Voraussetzungstext für Älteste aus 1. Timotheus 3 dazu nehmen, da ist nicht die Rede von gläubigen Kindern, sondern von erzogenen Kindern, unterwürfigen Kindern. Das bedeutet, dass wir daraus schließen können oder dürfen auch an dieser Titelstelle, dass nicht zwingend gläubige Kinder gemeint sind, sondern erzogene Kinder. Erzogene Kinder. Also wo es in der Hand der Eltern war. Sonst hätte ich nie Pastor werden dürfen. Ja, mein Sohn ist nicht dabei. Noch nicht. Also es geht darum, dass wir in der Erziehung auch Verantwortung übernommen haben und treue Kinder haben in der Erziehung. Des Weiteren, nicht eigenmächtig. Das bedeutet, hier ist keiner, der immer auf seinem Willen bestehen muss. Es muss einer sein, der teamfähig ist. Der sagt, hör mal, was ist deine Idee? Der nicht immer nur sein eigenes Ding durchzieht. Dann sagt Paulus weiter, nicht zornmütig. Das heißt, er trägt seine Empfindungen nicht immer auf der Zunge. Er hat sich im Griff, der rastet nicht aus. Öffentlich nicht und am besten privat auch nicht. Ich bin manchmal froh, dass ihr nicht mein privates Leben seht. Das ist mein Kampfgebiet. Ich bin manchmal so wütend. Meine Family kriegt das schon eher, ich will ehrlich sein. Es gibt auch Dinge, wo du kämpfst. Dann steht hier, nicht dem Wein ergeben. Und hier ist übrigens auch nur ein griechisches Wort. Wenn ihr hier das Wort wörtlich übersetzt, dann müssen wir sagen, ein beim Wein Seiender. Ein beim Wein Seiender. Also hier ist jemand, in dessen Nähe du immer eine Wein- oder Wodkaflasche oder Bierflasche findest. Ja? Das ist nicht die Rede davon, dass ein Ältester nicht auch ein Glas Wein trinken darf, sondern er darf nicht abhängig sein von Genussmitteln, egal ob das Kaffee ist, Süßigkeiten, Kuchen, Computer, Netflix, Handy, Smartphone, sein Besitz, egal was es ist. Er soll nicht abhängig sein. Es ist jemand, der eine gesunde Beziehung hat, auch einen gesunden Abstand zu Genussmitteln und zu Luxus hat, jemand, der von nichts Sklave ist. Das ist damit gemeint. Dann, er soll außerdem kein Schläger sein. Ist selbsterklärend, oder? Also wäre schlimm, wenn ich ein Ältester wäre, der sich rumprügelt in der Gemeinde. Nein, ist ja klar. Dann, er soll nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Das heißt, Älteste dürfen nicht aus sein auf Reichtum, nicht auf Macht. Das darf nicht ihr Gewinn sein, das darf nicht ihr Motiv sein. Nicht die Position, nicht die Ehre von Menschen, nicht die Blicke von Menschen, nicht das tolle Gefühl, in der ersten Reihe zu sitzen. Es geht nicht darum, sondern diesen Männern geht es darum, zu dienen und zu geben. Dann, er soll gastfrei sein. Das ist auch ein sehr interessantes griechisches Wort hier. Das griechische Wort heißt hier Philoxenos. Wörtlich übersetzt heißt es, ein Fremdenfreund sein. Ein Fremdenfreund sein. Also damit ist nicht einfach gastfreundlich gemeint, denn der Grundgedanke dabei wäre so ein bisschen, man lädt sich ein, auf die man immer Lust hat, mit dem man gut ins Gespräch kommt, sich unterhalten kann. Mit Philoxenos ist gemeint, ist jemand heute zum ersten Mal im Gottesdienst, du gehst hin und sagst, hey, kann ich dich einladen? Ich kenne dich nicht. Vielleicht wirst du mir ganz unsympathisch. Das spielt keine Rolle. Ein Fremdenfreund sein, den er noch gar nicht kennt. Dann das Gute lieben. Er liebt das Gute. Er fördert das, was gut ist in der Gemeinde und was gut ist für die Gemeinde. Und auch der Dienst ist nicht für ihn, nur Erfüllung einer Pflicht, wo sein Herz nicht dabei ist. Er liebt den Dienst, er liebt das Wort, er liebt die Geschwister, all das, was gut ist. Und dann auch besonnen. Wörtlich heißt es, er soll ein begradigtes Denken haben. Besonnen sein, nüchtern sein in den Gedanken. Ein klares Denkvermögen, Zusammenhänge verstehen. Versteht ihr, wenn wir uns nur von Vers zu Vers irgendeine Theologie aufbauen, ist das zu wenig. Wir brauchen Älteste, die Zusammenhänge verstehen und uns damit hineinnehmen, ein gerades Denken haben. Und dann auch gerecht. Er sieht nicht die Person an und handelt dementsprechend, nicht nach Belieben, nicht geleitet durch eigene Interessen oder Sympathien. Ist einfach gerecht. Er soll fromm sein, beziehungsweise man könnte auch heilig sagen, also ein dem Herrn gewidmetes Leben führen. Er soll enthaltsam sein. Auch das ist eine wesentliche Eigenschaft zur Ernennung eines Ältesten oder Aufsehers. Der Apostel Paulus fordert, dass diese Leiter nicht nur geistlich reif sind, sondern auch im tagtäglichen Leben vorbildlich sind. Das bedeutet, dass sie nicht von weltlichen Vergnügen, Süchten sich leiten lassen, damit sie ihre Rolle als Vorbild und Führer glaubwürdig ausfüllen können. Sie halten sich da zurück, um des höheren Zieles willen. Und dann kommt die Fähigkeit, anhängend dem zuverlässigen Wort. Dazu kommen wir gleich. Das sind erstmal die charakterlichen Voraussetzungen für Ältesten. Ich will das hier nochmal festhalten, was auch ganz wichtig ist, nämlich was nicht Voraussetzungen für einen Ältesten sind. Es ist hier nicht die Rede davon, dass die Person everybody's darling sein muss. Beliebt sein muss. Es ist nicht die Rede davon, dass die Person extrovertiert sein muss. Es ist auch nicht die Rede davon, dass die Person sehr viel Lebenserfahrung mitbringen müsste. Wäre schön, aber es ist nicht die Rede davon. Es sind auch nicht die Aspekte in der Vergangenheit, die die Gemeinde leiten sollen, einen Ältesten einzusetzen. Weder die Erfolge der Vergangenheit, also man sagt, oh, der hat eine Firma, Der kann gut mit Menschen umgehen, er kann Leute führen. Lasst uns den zum Ältesten machen, der hat Einfluss, ist ein großer Spender für die Gemeinde, den brauchen wir. Steht hier nicht. Ist kein Kriterium. Also die Erfolge in der Vergangenheit. Es sind aber auch nicht die Fehler aus der Vergangenheit. Paulus hatte Christen auf dem Gewissen, stell dir das mal vor, wie es für ihn war, vor Gemeinden zu stehen, dessen Verwandtschaft er vielleicht in den Knast gebracht hat. Fehler der Vergangenheit. Hätte ihn eigentlich disqualifizieren müssen. Oder, du hast es vorhin nochmal erwähnt, Petrus, 3-mal den Herrn verleugnet. Fehler der Vergangenheit. Christus macht ihn zum Leiter seiner Gemeinde. Also halten wir es fest, es ist keine bestimmte Herkunft, kein bestimmtes Alter, keine bestimmte Hautfarbe, kein bestimmter Name, keine bestimmte Zugehörigkeit, kein bestimmter nationaler Hintergrund. Es ist nichts von dem, was uns Gottes Wort sagt als Voraussetzung für Älteste. Was ist es aber, dass Gottes Wort sagt? Es ist der innere Mensch und seine geistliche Reife, die für alle sichtbar wird. Aber, und darüber möchte ich mit euch jetzt noch sprechen, es ist eben nicht nur der Charakter und die Lebensführung entscheidend, sondern auch eine Fähigkeit, die Tätigkeit eines Ältesten. Was ist die primäre Tätigkeit eines Ältesten? Sie sind Aufseher über die gesamte Gemeinde. Aufseher sein, Aufsicht üben über Hauskreise, über Dienste, über die Gesamtleitung der Gemeinde, über die Theologie, über Betreuung des Gemeindelebens und wie es im Hebräerbrief steht. Sie wachen über eure Seelen. Machen wir eher im Forum, was ich jetzt sagen will, aber nochmal, Älteste dürfen nachfragen. Hast du den Eindruck, du bist noch auf dem Weg? Ich habe dich jetzt 3 Monate im Gottesdienst nicht mehr gesehen. Das dürfen die. Sie wachen über eure Seelen. Wenn dann die Atmosphäre schwierig wird, dann haben wir nicht die Aufgabe von Ältesten verstanden unter uns. Und jetzt sind wir beim wesentlichen Schwerpunkt der Tätigkeit von Ältesten. Nämlich die Frage, wie üben sie diese Aufsicht aus? Unter welchen Vorgaben? Haben sie Vorgaben? Ja. Sie sind Lehrer der Gemeinde. Reife männliche Christen mit der Fähigkeit zu lernen, das ist diese Kurzdefinition. Und sie leiten wie? Durch Lehre, durch Predigen, durch Unterweisen, durch Seelsorge. Also Älteste haben im wahrsten Sinne des Wortes das Wort. Das mag uns nicht gefallen in unserer pluralistischen Gesellschaft. Es ist etwas, was Gott vorgeben hat als seine Ordnung. Das beschreibt, wie sie ihre Leiterschaft ausüben. Sie sind die, die reden. Sie sind die, die lehren. Sie sind die, die in erster Linie ermahnen. Sie sind die, die warnen. Sie sind die, die die Gemeinde führen. Aber, und das ist wesentlich, das Wort, das sie bekommen, um zu reden und zu lehren, ist nicht ihr eigenes. Das ist der Punkt. Und das lesen wir hier auch. Lesen wir nochmal Vers 9. Titus 1, Vers 9. Diese Männer anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Warum? Damit er fähig sei. Sonst ist er nicht fähig. Sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen oder auch zu ermutigen, könnte man auch sagen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit sie überhaupt fähig sind. Das bedeutet, die Ältesten sind die, die am Wort hängen. Die kommen nicht mit ihrer Agenda. Das dürfen sie nicht. Die kommen nicht mit ihrer Meinung, sondern ihre Autorität ist in diesem Wort verwurzelt und darüber hinaus haben sie keine Autorität. Keine. Keine einzige Autorität außer der Schrift. Sie, also diese Männer, sollen nicht am Amt selbst hängen. Oh, das wäre mal schön, eine Position zu haben. Dann hängst du am Amt, aber nein, sie sollen an einer Sache hängen, am Wort. Anhängend am Wort. Nicht am Einfluss, nicht an der Macht, nicht um gesehen zu werden, nicht um schändlichen Gewinns halber. So schreibt das Paulus hier. Lass mich das mal so sagen. Älteste zieht man sich daher nicht in einem Trainingscamp heran. Geht gar nicht. Die Leute sollen so sein und nicht erst werden, wenn ihnen ein Ältestenamt versprochen wird oder dergleichen. Sie sollen so sein. unabhängig vom Amt. Verstehen wir das als Gemeinde? Die Leute streben danach, für die Gemeinde da zu sein, weil sie am Wort hängen. Unabhängig vom Amt, weil sie am Wort hängen. Das ist ihre Grundlage. Und da schlagen sie ihre Wurzeln rein. Sie hängen am Wort und nicht an etwas anderem. Und deswegen haben sie bereits einen Blick für die Gemeinde, ohne das Amt zu haben. Sie sind präsent in der Form, weil sie vom Wort dahin geführt werden, in der Gemeinde zu wirken. Und das zeigt uns, der wichtigste Fokus dieser Männer ist nicht die Veränderung und Leitung der Gemeinde, sondern die Veränderung und Leitung ihres eigenen Herzens. Das ist der Punkt. Und das Ergebnis dieser Haltung sehen wir dann in ihrem Leben, denn dieses Wort, unter dem sie stehen, hat Einfluss auf sie gewonnen. Das ist der Weg. Könnt ihr mir noch folgen? Sehen wir das als Gemeinde? Das Wort Christi hat in ihnen Gestalt gewonnen. Sie sind diese Männer, weil sie am Wort hängen. Nach solchen Männern soll Titus sich umschauen und sie als Älteste einsetzen. Wisst ihr, manchmal verbringen Christen zu viel Zeit damit nachzudenken, was das Wort ihrer Gemeinde sagt, und zu wenig Zeit damit, was das Wort ihnen sagt. Und da, wo das in ungesunde Balance kommt, ist das ein unguter Zustand, denn der Punkt ist, du kannst die Gemeinde gar nicht verändern. Aber wenn der Hauptfokus deines Lebens ist, oh, ich hänge an diesem Wort, ich stelle mich unter dieses Wort und dieses Wort wirkt auf mein Herz und in mein Herz hinein. Ich erkenne, dass Gott seine Gemeinde liebt. Und wenn ich kann und soll, dann will ich Verantwortung übernehmen. Das ist der Weg. Weil ich es im Herzen erkenne, nicht weil ich irgendwas außen verändern will. Du kannst nichts verändern. Also mit dieser Herzenshaltung wirst du mehr und mehr zu einem Menschen, den Gott für die ganze Gemeinde gebrauchen kann und nicht umgekehrt. Also jemand sagt, die Gemeinde ist das Problem und wenn ich nur Ältester wäre, dann könnte ich so viel klarstellen, könnte ich so viel verändern. Was glaubst du, wie viele Menschen wir hatten in der Form? Entschuldigung, mir ist so rausgerutscht. Es war eine unserer Nöte. Leute, die gekommen sind, meinen, wir verändern und jetzt wird's gut. Ein potenzieller Ältester hat die Herzenseinstellung, Herr, das will ich an deinem Wort hängen. Und denen sagt Paulus dann in 1. Timotheus 3, Vers 1 folgendes: Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, begehrt er ein schönes Werk. Wenn da in ihm etwas gewachsen ist, ich bin auch bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich sage euch, derjenige, der sich am Mittwoch vorstellt hat, der kam so auf uns zu. Aber darüber sprechen wir noch einen anderen Sonntag. Halten wir das fest, solche Männer sollen die Leitung haben, denn sie zeigen durch ihren Charakter und durch ihre Lebensführung, dass sie unter Gottes Wort bereit stehen. Jemand hat mal gesagt, ein Mann, der keine Autorität über sich hat, ist ein gefährlicher Mann. Das haben vielleicht manche schon auch erlebt. Mein Chef, der keinem Rechenschaft schuldig ist, ein Ehemann oder Vater, der keine Autorität über sich kennt, ganz gefährlich. Ein Politiker ohne das Wissen, dass jemand über ihm steht, ganz gefährlich. Und deswegen hat die Gemeinde Frieden darüber, sich solchen Männern unterzuordnen, denn sie sehen, dass diese Männer nicht eigenmächtig sind, sondern dass sie selbst unter diesem Wort stehen, niemals darüber. Und sie bekräftigen das durch ihre Lebensführung, auch wenn sie niemals vollkommen sein werden. Und die Gemeinde sieht das. Diese Männer haben auch eine Autorität über sich, nämlich das Wort. Ich will das ein bisschen ausführen, wenn mir das erlaubt. Nämlich Predigt und Lehre. Zunächst mal, nicht jeder Älteste muss die Fähigkeit haben zu predigen, aber sehr wohl zu lehren. Das ist ein Unterschied. Wo ist er? Der eine hat die Begabung, zu vielen zu sprechen, der andere hat die Begabung, eher in kleinerem Rahmen zu sprechen. Und noch ein anderer spricht sehr viel im persönlichen, seelsorgerlichen Rahmen. Und da kann jeder Gläubige ermutigen, die Widersprechenden zurechtweisen durch das Wort Gottes. Das ist der Punkt. Und dennoch möchte ich einige Sätze heute zum Dienst des Ältesten als Prediger, weil das hier ja zum Thema Aufgaben eines Gemeindehirten dazugehört, was die Gesamtgemeinde betrifft und auch hineinpasst. Ich will einiges einfach heute auch mal loswerden, wenn ihr mir das erlaubt, wie wir hier in der KFB predigen. Und das unterscheidet sich zu dem, wie wir im persönlichen, seelsorgerlichen Rahmen reden und lehren. Zunächst einmal, das sehen wir bei den Leitern im Neuen Testament, wenn ihr nachlest, wir predigen Christus. Es geht um Christus. Kolosser 1,28. Den, also Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Predigtdienstes von Paulus. Ihn verkündigen wir. Es geht um Christus. Wir predigen Christus, 2. Korinther 4,5 auch nochmal. Wir predigen nicht einfach Lehre, wir predigen nicht einfach Theologie, sondern in jeder Predigt ist das unterm Strich, was wir predigen wollen. Das ist Christus. Und das ist der wichtigste Auftrag der Ältesten. Das ist die herrlichste Tatsache am Dienst, Ältester zu sein. Ältesten bringen der Gemeinde Christus durch das verkündigte Wort und ein bisschen auch durch ihr Leben. Die Ältesten sind dafür da, Christus zur Gemeinde und in die Gemeinde hineinzubringen, hineinzupredigen. Und wenn sie das nicht mehr tun, wenn ihr merkt, hier ist etwas verschoben so langsam, dann müsst ihr reden, dann müsst ihr reagieren als Gemeinde. Das zweite, 3.4, sie predigen das Evangelium. Wir predigen nicht einfach nur Christus, wir predigen auch das Evangelium. Ich hoffe, in jeder Predigt leuchtet das auch ein bisschen durch. 1. Korinther 9,16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, schreibt Paulus, habe ich keinen Ruhm. Denn die Notwendigkeit liegt mir auf. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Und da heute ein, nochmal liebe Gemeinde, heute ist ein neues Evangelium unterwegs, das mit dem Alten konkurriert. Haben wir die Erkenntnis, wo das passiert und wo nicht? Älteste sollten das haben. Da kommen wir im kommenden Jahr nochmal drauf zurück. Was ist das alte Evangelium? Älteste Gemeindehirten predigen den ganzen Ratschluss Gottes. Das hat Paulus den Ältesten gesagt bei seiner Begegnung da in Milet. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich verrate euch was. Ich habe euch noch lange nicht den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. Lange nicht. Und ich will das jetzt heute auch mal loswerden. Falls ihr mich wieder in der Verantwortung seht, ihr müsst das ja auch von mir wissen. Da ist noch so vieles, was über unsere Anfangslehre des Glaubens hinausgeht. Anfangslehre ist gut, aber wir wollen da nicht stehen bleiben. 1. Korinther 3, Vers 2 schreibt Paulus, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Das heißt, er sagt, irgendwie, ihr kommt nicht weiter. Ich konnte euch nur Milch geben. Das heißt, es ist möglich, dass du wiedergeborener Christ bist und manche Lehren, die im Wort Gottes sind, nicht mal kennst. Und wenn du sie kennst, nicht mal erträgst. Möglich. Ich sage euch das vorweg, denn ich habe vor manchen Themen auch Respekt, weil ich mich frage, oh, was passiert denn, wenn ich das heiße Eisen jetzt auch noch anpacke? Mit dem Thema Erwählung hatten wir schon unsere Erfahrung hier. Das ist auch noch nicht der ganze Ratschluss Gottes. Und Leute, was da für Zoff gibt, innerhalb von Gemeinden, in der Kirchengeschichte, dann wollen wir hier nicht. Oder wenn wir über die Natur des Menschen mal wirklich reden. Oder die exakte Rollenverteilung von Mann und Frau. Oder für wen ist Jesus gestorben? Für alle oder nur für die, die er retten wollte? Oh, wie viel Dynamit ist dahinter? Ich möchte euch nochmal sagen, wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes predigen, in Gnade und in Wahrheit. Das müsst ihr wissen. Es kann also sein, dass du eines Tages zu einer Predigt kommst, wo du da sitzt und denkst, ach du Schreck, das glaubt er wirklich? Ich bin schon 5 Jahre in der Gemeinde und das glaubt er? Boah, davon hätte ich keine Ahnung, wenn ich das gewusst hätte. Was machst du dann? Such mir eine neue Gemeinde. Ich will bei der Anfangslehre stehen bleiben. Bleib im Teil der Gemeinde. Auch wenn du etwas hörst, wo du innerlich einfach dagegen rebellierst und mach dir erstens bewusst, dass an sich, dass du inneren Widerstand leistest oder dass du verletzt bist, ist noch kein Beweis dafür, dass du richtig liegst. Halt das aus, das ist die Chance von Gemeinde. Die Dinge miteinander, mit den Geschwistern zu bewegen, tiefer zu verstehen. Auch oder gerade Gläubige stoßen sich öfter am Wort. Immer wieder wurden deswegen neutestamentliche Briefe geschrieben. um aufzuklären, um zu lehren. Ich will euch jetzt Speise geben, nicht immer nur Milch. Das kennt ihr doch schon alles. Der ganze Ratschluss. Das ist das Erste. Und zweitens, du hast immer die Freiheit, direkt zu kommen, mit anderen zu reden. Dafür nehmen wir uns Zeit, dafür haben wir Hauskreise. Also niemand muss hier an jedem Punkt das Gleiche denken wie der andere. Wirklich nicht. Aber, und das ist Aufgabe von Ältesten in ihrer Leiterschaft, wir werden nicht an jedem Sonntag eine Gegendarstellung machen vom vorigen Sonntag. Das machen wir nicht. Da sind sich Ältesten in ihrer grundlegenden Theologie einig. Sie haben die Verantwortung, die Gemeinde zu führen. Vom Wort her. Und das wollen wir tun. Also bitte respektiert es, dass dies der Auftrag der Ältesten ist, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Und wenn die Bibel über ein Thema spricht, soll es hier von der Kanzel in klarer Weise, auch in Wahrheit gepredigt werden, aber auch in Gnade und Liebe. Aber das hängt eben auch ein bisschen an uns alle. Wenn wir uns alles tot diskutieren und uns nur verrückt machen, ist das nicht förderlich für uns alle. 3.6. Sie predigen mit Ernsthaftigkeit. Titus 2.7. Also Älteste sollen mit Freude predigen, denn das Evangelium ist eine Freudenbotschaft. Evangelium, frohe Botschaft. Aber wir wollen auch in Ernsthaftigkeit predigen. Titus 2, Vers 7, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst. Das sehen wir auch in 2. Timotheus 4, 1 bis 2. Schreibt Paulus dem Timotheus, einem anderen Gemeindeleiter, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe weise, ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also nichts gegen lustige Geschichte oder einen Scherz oder so, aber wir werden hier keine Predigten predigen, wo ein Witz nach dem anderen kommt und Unterhaltung, das werden wir hier nicht machen. Das heißt, eine Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit soll die Atmosphäre auch unseres Predigens immer wieder spiegeln. Okay, ich komme zum Schluss. Ich will gerne die Predigt beenden, indem wir abschließend gemeinsam nochmal von den Ältesten wegsehen. Wir predigen ja Christus. 4. Punkt. Der entscheidende Blick auf Christus. Von uns allen. Paulus schreibt, 2. Korinther 3, 4 bis 6. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott oder manche übersetzen im Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Und man kann auch übersetzen, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürfen, als käme es von uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Deshalb lasst uns bitte niemals auf Älteste, auf unsere zukünftigen Ältesten blicken und denken, oh, sie wären was. Oh, die haben es aber drauf. Denn sie sind von sich aus nicht tüchtig. Viele haben mir gesagt, boah, wie geht das? Vollzeit und DHL und Gemeindeleitung, haben auch Pastoren gesagt. Und ich erwähne das wirklich nur als Zeugnis für diesen Christus. Als Ermutigung für euch, für eure Dienste. Ich weiß es am Ende auch nicht, wie das die letzten 15 Jahre so gegangen ist. Ich kann es euch nicht erklären. Paulus schreibt, weil er uns tüchtig macht. In mir ist da nichts. In mir ist nichts. Der einzige Grund, wenn du je von einer Predigt auch von mir profitiert hast, ist, weil er mich tüchtig gemacht hat, befähigt hat. Sonst nichts. In mir ist nichts. Ich habe keine Kraft. Ich kann das nur bestätigen, was Paulus hier sagt. Er macht uns tüchtig. Er macht die Ältesten tüchtig. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier sage. Gott allein gehört die Ehre. Ihm gehört auch alle Ehre für das, was ihr in euren Diensten tut. Ihr schafft das wegen ihm. Ob ihr in der Kinderkirche seid oder Technik macht oder wo auch immer. Er macht uns tüchtig. Also halten wir das so fest, auch für die, die hier hoffentlich bald Älteste sein werden. Keiner der Ältesten ist etwas, aber die andere Seite ist, unsere Tüchtigkeit kommt von dem Herrn. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Und der Heilige Geist wird Menschen in den Dienst berufen. Und deswegen blicken wir auf unsere zukünftigen Ältesten, das hoffe ich, mit Achtung, weil wir Gottes Werk darin sehen. Und sie deswegen schätzen, weil Gott sie einsetzt. Und wenn wir in Zukunft Älteste haben werden durch Gottes Gnade und wenn ihr an jedem Sonntag hier seid und feststellt, ach, die sind ja immer noch da, dann macht euch das bewusst. Der einzige Grund, warum diese Männer dann noch immer da sind, ist der große treue Hirte, der sie durch Höhen und Tiefen durchträgt, jede Woche. Paulus schreibt 2. Korinther 10, 17, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Keines Menschen, nicht seiner eigenen Leistung, seines Intellekts. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, 5 bis 7, wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Es ist soli Deo Gloria, alle Ehre Gott allein. Er allein ist unsere Hoffnung. Er allein gibt Wachstum nach innen und nach außen. Ich hoffe sehr, dass er es schenkt, dass wir Älteste finden, die den Dienst so machen, dass wir die zusammen erkennen. Wie gesagt, wir gehen am Mittwoch einen nächsten Schritt weiter, wo ihr zwei kennenlernt, noch mal ein bisschen mehr. Und wir müssen gemeinsam prüfen, ob das ist, was Gott bestätigt ist. Und dann auch ernst nehmen für unsere Zukunft als Gemeinde. Jesus, wir danken dir für all die Orientierung, die du uns gibst. Dein Wort ist kristallklar. Es ist so deutlich, wie du dir Leitung vorstellst. Es ist nichts Kompliziertes. Und so bitte ich dich, dass du uns leitest in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen. Und dass wir dein Wort als oberste Autorität annehmen und uns darunter stellen und den Weg gehen, den du vorgegeben hast. Amen.